Christmas-Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Und es ist der 24. November, Cornelia.
Oh ja, und es ist so eklig draußen. Moin, moin,
es,
ihr Lieben.
Ja, es ist Herbst, ne?
Ja.
Es ist richtig
schön.
Kann
man so sagen.
Herbst, aber wir machen uns gute Laune heute in unserem Podcast. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast nach Johannes B. Kerner. Wieder einen super seltenen Podcast-Gast. Ein Schauspieler, der Top-A-Liga unseres Landes, würde ich mal sagen, der vor allem für seine Rollen in Krimis und Komödien bekannt ist. Conny, auf wen freuen wir uns heute?
Wir freuen uns sehr riesig auf Sebastian Betzel.
Ja, der war Kommissar Kai Perlmann im Tatort am Bodensee in Konstanz. Natürlich auch der legendäre Franz Eberhofer in den Eberhofer-Krimis, die auf den Romanen von Rita Falk basieren, ne? Im Fernsehen, im Kino, Dampfnudelblues, Griesnockel-Affäre, Schweinskopf-Aldente und so weiter und so weiter. Ein richtig, richtig dufter Typ, den ich auch schon ein bisschen länger kenne. Und jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben nämlich echt lange an ihm rumgegraben, müssen wir sagen.
Gebaggert haben wir.
Ja, genau. Schweinskopf al dente, apropos Schweinskopf, Fettig, Fasching. Es ist Krapfenzeit, Conny.
Ist schon Krapfenzeit? Ja, stimmt, stimmt.
Magst du sowas?
Mag ich tatsächlich gerne.
Ja? Yeah?
Mhm, mag ich wirklich gerne. Dann bin ich, also ich sag mal, einmal im Jahr Weihnachtsmarkt, dann probiere ich die auch. Da gibt's ja auch die leckeren Krapfen und Schmalzgebäck und so. Aber dann reicht's auch wieder.
Der heißt ja überall anders. Im Süden Krapfen, im Osten Pfannkuchen, im Westen Kreppel und im Norden, ganz stinknormal Berliner oft, ne? Wie machst du ihn denn am liebsten?
Einfach nur mit Puderzucker.
Mit Puderzucker und Marillenmarmelade oder Himbeer?
Marille
oder?
Mag ich gerne. Pflaume finde ich auch gut.
Oh ja.
Ja. Oh. Ich finde ja sowieso, Pflaumenmus ist ja was ganz Feines.
Ja. Das ist eigentlich ganz normaler Hefeteig in Fett, ne?
Ja, klar.
Mehr ist ja da nicht bei, oder?
Ja, sehr gut.
Und dann meistens mit Marillenmarmelade und irgendwie mit Puderzucker oder Staubzucker, wie man es auch immer nennen will, bestreut. Aber ist schon was Geiles.
Ja, weil und der so schön fluffig ist und eigentlich so fast fetttriefend. Und deswegen ist auch so ein bisschen diese Süßsäure von Marmelade gut gegen das Fettige. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt?
Nee, also passt absolut.
Ab und zu brauchen wir mal so böse Sachen.
Bist du schon in irgendeiner Weise in Weihnachtsvorbereitung? Ist es Ende November?
Also ich liebe ja diese Jahreszeit und ich verrate jetzt euch etwas, was keiner weiß. Im Oktober hole ich schon mein Weihnachtsgeschirr zu Hause raus.
Quatsch.
Ja. Und kennt ihr diese, du kennst sie, ne? Diese kleinen Engelchen, die so ein Orchester spielen.
Oh nein, hast du auch so. Es hatte mal eine Ex-Freundin von mir und die ganze Bude stand voll damit. Das ist schweineteuer, das Zeug.
Das ist Schweine, das sammle ich auch. Ich habe auch noch nichts, also ich habe eigentlich noch kein Orchester zusammen. Das sind vielleicht jetzt gerade 7, also vielleicht auch ein Aufruf, falls ihr alle nicht wisst, was ihr mir zu Weihnachten schenken möchtet. Hase, auch du.
Ja.
Na, es gibt noch keine Hasenengel, aber vielleicht okay. Einfach mal so Querflöte.
Ja, es gibt halt so Unarten zu Weihnachten. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hat dann immer so, es gab jährlich wechselnde Tannenbaumkugeln, die in der Edition jährlich aufgelegt werden und jedes Jahr halt eine andere.
Hasse, ich sammle diese Kugeln seit Jahren auf der ganzen Welt.
Ach Gott.
Als ich oft in Shanghai unterwegs war, habe ich natürlich auch da welche gefunden. Sehr gerne in den USA, weil die sind natürlich sehr schrill. Gerne auch, wenn sie irgendwas mit Essen zu tun haben. Ob das kleine Kaviardosen, Gurken.
Aber warum?
All das hängt an meinem Tannenbaum.
What's the secret? Also warum macht man sowas?
Ich find's toll. Ich mag diese Stimmung, ich mag auch, das ist vielleicht auch, weil es eine Belohnung für uns Gastronomen, Köche ist, wenn endlich diese stressige Zeit vorbei ist und man dann diesen wunderschönen Tannenbaum hat und Freunde, Family kommen zusammen, wir essen gut, wir trinken leckeren Wein und haben einfach Spaß.
Ja, dann wann, also bist du dann auch jemand, der Ende November schon den Baum kauft, oder?
Nee, also das habe ich auch schon gemacht, aber das war nicht gut, weil eigentlich
der
kaum noch eine Nadel dran war,
24.
als dann endlich Weihnachten war.
Aber so
nein,
Anfang
aber ich bin gerade bei mir im Restaurant vorbeigefahren und ich habe jetzt hier die ganzen Lichterketten habe ich schon. Ich habe so kleine Zuckerhüte rechts und links vom Restaurant. Also draußen ist schon alles beleuchtet und sieht sehr weihnachtlich aus. Hm. Adventskränze kommen jetzt. Also es ist schon, ich bin mittendrin.
Werbung. Wir freuen uns riesig, einen neuen Partner an unserer Seite zu haben. Und ich wette, viele von euch kennen ihn bereits. Es ist
Südtirol. Wer schon mal in dieser traumhaften Region Norditaliens war, der weiß, dass es dort nicht nur um wundervolle Landschaften und faszinierende Kultur geht, sondern auch um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Denn Genuss spielt in Südtirol eine ganz besonders große Rolle. Es gibt viele regionale landwirtschaftliche Produkte, die auf diesem kleinen, aber einzigartigen Fleckchen Erde wachsen. Ob frische Äpfel, erlesene Weine oder feine Milchprodukte, sie alle werden vor Ort mit höchsten Qualitätsstandards, jeder Menge Leidenschaft und im Einklang mit der Natur produziert. In Südtirol nennt man das Qualität fürs Leben. Schaut gern doch mal beim nächsten Einkauf, welche Produkte aus Südtirol ihr im Supermarkt findet und gönnt euch ein Stück Südtiroler Genuss. Mehr Infos zu den köstlichen Spezialitäten findet ihr in unseren Shownotes. Ehrlich, das einzig Weihnachtliche, was bei mir schon läuft, sind Weihnachtsfilme. Ich liebe wirklich Weihnachtsfilme.
Ja, toll.
Wirklich. Und bei Netflix, Entschuldigung, es gibt ja tausend andere Anbieter auch, aber da sind schon, da ist das Ranking schon gleich auf der Startseite.
Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
In der Tat Kevin allein zu Hause.
Ja, ist auch ganz
das
toll.
Jedes ja. Jahr ja. muss unbedingt weiß, Kevin allein zu Hause. Lieb,
was mein Lieblingsfilm ist? Hm? Der kleine Lord.
Ach Gott.
Oh, das finde ich auch so herzzerreißend.
Ja.
Dieser grummelige alte Mann, der dann diesen Jungen ins Herz schließt. Das ist einfach, und das ist einfach.
Lass uns doch nächstes Mal uns verabreden, unsere Top 5 Weihnachtsfilme zusammenzustellen.
Ja, finde ich eine super Idee.
Als kleine
Und
Tipp.
Wir können ja auch gleich nochmal unseren Gast fragen, was sein Lieblingsweihnachtsfilm ist.
Ich weiß gar nicht, hat der mal in einem Weihnachtsfilm mitgespielt, Sebastian? Weiß ich, müssen wir ihn echt gleich noch fragen, auf jeden Fall. Gossip und Genuss, es ist nicht viel los, sag ich schon mal gleich. Ich habe als einzigen Punkt gefunden, dass Melzer irgendwie bekannt gegeben hat, dass er eine neue Sendung plant. Dafür kann sich irgendwie jeder bewerben und es steht hier geschrieben, du hast eine eigene Handschrift in der Küche, du hast eine Koch-Personality, du bist leidenschaftlicher Profikoch, Hobbykoch oder Gastronom, dann bewirb dich jetzt bei meiner neuen Vox-Show. Das wäre doch was für dich.
Nee, das wäre auch was für dich.
Was?
Wir können uns doch beide da bewerben.
Ach Quatsch, nein, das ist...
Unter falschen Namen.
Ja, die Hasen-Family oder was?
Ja, genau. Die Conny Hasen.
Stell dir mal Melzers Gesicht vor, wenn wir unter falschen Namen da auftauchen. Das hätten wir jetzt hier nicht im Podcast sagen dürfen, weil jetzt ist es bekannt. Blöd, das hätten wir eigentlich untereinander ausmachen müssen.
Ja, witzig. Aber wart doch mal ab.
Ja, wie gesagt, mehr habe ich auch nicht gefunden. Das war jetzt die einzige News, die wir hier zu verkünden haben. Ansonsten sind alle Gastronomen hoch beschäftigt, glaube ich. Ja, es ist Hochzeit für
passiert
die Gastronomen.
Passiert irgendwie nichts, ne?
Die konzentrieren sich auf ihr eigenes Business, was ja auch völlig in Ordnung ist. Deswegen kommen wir jetzt auch schnurstracks zum Lebensmittel der Woche. Und das ist eines, ohne das ich definitiv nicht über den Winter komme. Es gibt eine riesen Range, finde ich, bei diesem Lebensmittel, die ich schon erlebt habe. Von unfassbar lecker bis geht so. Also Rotkohl, ne? Blaukraut, Rotkraut. Rotkohl, so wird er ja genannt. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Vorher aber schnell ein bisschen was Recherchiertes.
Das Lebensmittel der Woche.
In Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Rotkohl gehört vor allem in Nord- und Osteuropa zu den kulinarischen Hits im Herbst und Winter. Das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet in Europa liegt allerdings in Deutschland, und zwar an der Nordseeküste in Dithmarschen. Seine ursprüngliche Heimat hat Rotkohl im Mittelmeerraum und in Kleinasien. Frischen Rotkohl kann man das ganze Jahr über kaufen. Frühe Sorten werden schon ab Juni geerntet. Die Hauptsaison startet dann im Herbst. Von August bis November kommt der sogenannte Dauerkohl frisch von den Feldern und wird anschließend als Lagerware verkauft. Schon 200 Gramm decken den Tagesbedarf an Vitamin C. Rotkohl enthält außerdem reichlich Selen, Magnesium, Kalium, auch Ballaststoffe. Dadurch hält er nicht nur lang satt, sondern bringt auch müde Verdauung auf Trab. Allerdings wird er mit seiner besonders festen Zellstruktur von Menschen mit sensiblem Magen nicht immer gut vertragen. Stichwort Blähungen. Schulze, die Faserstoffe, die in dem Gemüse enthalten sind, denn die können vom menschlichen Darm schwer verdaut werden. Wer empfindlich reagiert, der isst Rotkohl darum besser nicht roh oder legt den rohen Rotkohl vor der Verwendung für 24 Stunden ins Tiefkühlfach. Oder, was Sie auch machen können, einfach mit Gewürzen wie Kümmel, Ingwer oder Fenchel kochen. Das macht ihn absolut bekömmlicher.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Ja, also ich bin größter Rotkohl-Fan. In jeder Variante gekocht oder auch als Rohkostsalat. Mhm. Auch da kann man sehr schön spielen mit ein bisschen Cranberries. Da kann man natürlich viel machen mit Süße und Säure. Wer den nicht so gut im rohen Zustand verträgt, kann ihn auch erstmal, wenn er dünn geschnitten ist, ein bisschen salzen, etwas ziehen lassen und dann erst marinieren. Das hilft zum Beispiel auch. Ansonsten gekocht, also für mich ist das ein richtiges Herangehen. Ein richtig guter Gewürzrotkohl muss bei mir erstmal 24 Stunden mindestens ziehen mit den Gewürzen, mit ein bisschen Rotwein. Mit ein bisschen Apfelsaft, ein bisschen Orange mache ich übrigens auch gerne mit rein und auch vorher eben schon mal salzen, dann zieht er Wasser und diese fiese, also ist nicht fies, aber die Zellstruktur wird dadurch eben viel, viel weicher und angenehmer und dann lässt man ihn richtig schön köcheln und dann kann man ihn hinterher nochmal mit geriebenem Apfel ein bisschen binden, ohne dass man jetzt irgendwas anderes reinmachen muss und ich finde ja, wenn schon, denn schon, dann auch mit Gänseschmalz angesetzt.
Bisschen Zimt?
Zimt immer, Zimtrinde, Kardamom geht natürlich mit rein. Man kann auch ein bisschen Vanille reinmachen, finde ich auch sehr, sehr lecker. Also Piment, also Nelkenpfeffer zum Beispiel passt auch sehr gut rein, Nelke sowieso. Also das ist einfach ein Muss in dieser Jahreszeit.
Finde ich auch. Und die Range, die man wirklich auch in Restaurants bekommt, ist recht groß, finde ich. Ich habe schon absolut göttlichen Rotkohl gegessen. Ich habe aber auch wirklich Rotkohl gegessen, wo ich gedacht habe,
ja, ich würde
da
sagen,
ist ja der selbst aus dem Glas besser.
Da lade ich doch den Hasen mal zum Entenessen ein. Oh. Ich habe nämlich im Moment meine leckeren Bockelholmer Ente dann auf der Karte. Die werden serviert in zwei Gängen. Erster Gang mit Rotkohl, mit meinem leckeren Gewürzrotkohl, selbstgemachten Kartoffelknödeln und einer leichten Schokoladensoße mit ein bisschen dunkler Schokolade und Gewürzen abgeschmeckt. Zweiter Gang kommt dann mit Kürbis, Kürbistexturen, einem kleinen Orangenchutney und einer Orangensoße, also ganz leicht. Macht Spaß.
Das klingt ja ganz hervorragend und schon wieder hat sich diese Podcast-Folge für mich gelohnt.
Absolut, du hast eine Einladung auf dem Tisch.
Kastanien schmecken auch gut dazu.
Sehr
Esskastanien
gut.
Zum Beispiel sehr oder gut. Sowas. Und ja, ist halt ein Klassiker in der Zeit, zu Ente, zu Gans, zu Wild, auch zu, meinetwegen zur Bratwurst. Mag ich auch total gerne. Und natürlich auch prima in der vegetarischen Küche, lässt sich für knackige Salate einsetzen, für Gratins oder ja, zum Beispiel auch für Saft. Es gibt auch Leute, die halt Saft.
Ja, und er braucht einfach Schmackes, ne? Also die Gewürze müssen da auch dran, denn der Kohl selber hat ja gar nicht viel Eigengeschmack.
Also ein wunderbares Lebensmittel, das man jetzt in dieser Zeit ganz hervorragend genießen kann. Ich bin sehr gespannt auf den von Frau Poletto. Wenn ihr Anregungen habt zum Lebensmittel der Woche oder auch einen Gastwunsch, sehr gerne an uns. podcast@iswashase.de ist die Internetadresse. Jetzt zu unserem Gast. Er ist einer der bekanntesten im deutschen Fernsehen und im Kino. Viele kennen ihn als den charmant eigenwilligen Kommissar Kai Perlmann aus dem Tatort am Bodensee oder als den humorvollen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in den beliebten Eberhofer-Krimis nach Rita Falk. Hier ist Ladies and Gentlemen Sebastian Betzel.
Ja, hallo.
Hallo Sebastian.
Hallöchen. Du bist ja wahrscheinlich gar nicht so weit weg von uns, oder? Auch in Hamburg.
Ich bin auch in Hamburg heute. Leider bei dem Wetter.
Ja, wir haben auch schon gelitten. Es ist echt, also im Moment ist es wirklich grauenvoll.
Ganz eklig.
Ja.
Also ich liebe Hamburg, aber es gibt eine Sache, die macht mich hier fertig. Und zwar gar nicht das Wetter, das ist gar nicht so schlimm. Aber das ist diese krasse Dunkelheit im November und Dezember.
Ja, dieser graue Vorhang.
Das ist eine Stunde länger als in München oder früher als in München. Das macht mir manchmal, es gibt mir sehr zu denken, aber alles gut.
Ich habe ja auch ein bisschen im Süden gelebt, ein paar Jahre, und da hast du halt nicht, da hast du zwar auch mal so graue Tage, aber du weißt, spätestens am zweiten oder dritten Tag kommt irgendwann die Sonne wieder, und hier im Norden hat man das Ding halt 3 Wochen, diesen grauen Vorhang, ne?
Ja, aber also
drei
trotzdem,
Wochen wären ja schön.
Ich finde es so, gerade im Sommer oder so, liebe ich Hamburg sehr. Also, lass uns das Positive festhalten.
Genau. Wir halten das Positive fest. Du bist, habe ich gelesen, rauchfrei seit schon einem Jahr. Stimmt das?
Länger.
Noch? Länger schon.
3. Juni 2023, 14.15 Uhr war meine letzte Zigarette.
Der Hammer. Was war denn da der Auslöser für, Sebastian?
Ich bin zu so einem komischen Seminar gegangen.
Nein.
Kostet irgendwie 180 Euro und dann sitzt man 7 Stunden da und hört sich an, was man alles falsch macht. Und wie man aus der Nummer rauskommt, dann gibt es so ein bisschen Akupunktur und es gibt auch so ein bisschen am Schluss so eine Gruppenhypnose. Und ja, ich habe mit 16 angefangen zu rauchen und da muss man dann irgendwann einmal die Bremse treten.
Das hat wirklich geklappt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, mein Vater, Gott hab ihn selig, der ist leider nicht mehr unter uns, aber der hat das auch mal probiert, auch mit so einem Seminar und auch so Akupunktur. Das hat null funktioniert.
Ja, ich hab's irgendwie, es hat auch keiner damit gerechnet, weil ich bin an dem Tag, das war ein Samstag, bin ich dann abends wieder zurückgekommen zur Familie und da war noch ein Bekannter von uns da und ich war so schlecht drauf. Und die haben alle gesagt, meine Frau hat auch gesagt, naja gut, das wird ja wohl jetzt nicht klappen, so wie ich drauf war. Und ich sollte doch dann halt wenigstens alle halbe Jahre zum Arzt gehen und mich mal ab oder röntgen lassen oder sowas. Und ich habe es tatsächlich bis heute durchgezogen mit auch gewaltigen Gewichtszunahme. Aber ich habe es geschafft bisher.
Ja, das ist, du bist nämlich ein Genussmensch. Na, Conny, hast du es auch mal probiert eigentlich?
Was soll denn diese spitze Frage? Ja, nur so. Sebastian, ich bin ganz bei dir. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe das auch schon mal 2 Jahre geschafft, nicht zu rauchen, auch mit Akupunktur. Jetzt rauche ich leider gerade wieder echt ganz schön viel und ich muss aufhören. Ich habe nämlich auch gesehen, wir kennen uns ja noch gar nicht, dass wir gleich alt sind und ich finde, ja, irgendwann muss auch mal gut sein mit diesem Scheißrauchen. Ja, ist so.
Also was wirklich absurd war, ich hatte eine Woche nach diesem Seminar, hatte ich einen Dreh in München und ich habe festgestellt, es ist der erste Drehtag in meinem Leben, an dem ich nicht rauche. Weil ich habe das Drehen mit Anfang 20 angefangen und das Rauchen mit 16. Und dann haben wir halt in der Früh die Szene geprobt und dann sagt die Kamerafrau oder so Aufnahmeleitung, sagt dann, ja, alles klar, 15 Minuten Pause, dann geht's weiter. Und da stand ich dann da, was mache ich denn jetzt? Allein, also so gesellschaftlich ganz schwierig, aber
15 Minuten, das sind ja 5 Zigaretten.
Ja, ich habe dann auch gemerkt, gerade natürlich meinen Job mit diesen Pausen dazwischen, teilweise so bei Eberhofer Drehs, da haben wir dann irgendeine Szene geprobt oder gedreht in der Küche drinnen im Bauernhof, da raucht man natürlich indoor nicht. Und beim Rausgehen, dann Pause und man geht raus, dann habe ich teilweise gar nicht mehr mitbekommen, dass ich mir eine anzünde. Ja, man fingert sich die so aus der Tasche und im Gespräch, so man redet über die Szene oder irgendwas und auf einmal merke ich, ich habe schon wieder halbe Kippe weg. Mhm. Ah, jetzt schauen wir mal.
Naja, ich frage das deshalb, weil du ja ein Genussmensch bist. Ich habe Absolut. Über dich erfahren, dass du besser kochen kannst als heimwerken.
Das ist aber auch bei meinen Heimwerkkünsten relativ leicht. Nein, aber ich koche sehr gerne, ja.
Erzähl mal so ein bisschen, wo hast du es her? Kam das vom Elternhaus oder wo hast du die Leidenschaft?
Ja, das kam von meiner Mutter, auf alle Fälle. Also auch dieses irgendwie, wir waren noch so ganz traditionell, bei uns gab es also diesen klassischen Sonntagsbraten und so. Und da habe ich das schon gern gemocht. Mein Bruder hat dann auch angefangen zu kochen in seinem Studium und irgendwann habe ich gedacht, es müsste doch eigentlich mehr geben als Spaghetti mit Tomatensauce. Wobei ich das mittlerweile auch wieder sehr gern koche, weil das kann man ja auch so und so kochen.
Wenn man es gut macht, ja.
Und dann muss ich wirklich sagen, Gott hab ihn selig, Alfred Biolek, sein erstes Kochbuch. Weil so in den 90er Jahren waren die meisten Kochbücher noch total artifiziell oder so staubtrockene, so Schulküche. Und Bio war der Erste, der ihm so die Angst genommen hat vom Kochen. Und auf einmal hat man dann so ein Hähnchen gebraten mit irgendwie Zitrone gefüllt und was weiß ich. Und alle waren so, hey, du kannst ja richtig kochen. Und so ging das langsam los.
Witzig, wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen mit Johannes B. Kerner gesprochen. Der hat auch gesagt, Bio war so sein, also seine Initialzündung. War das bei dir eigentlich auch so? Hast du Bio auch verehrt?
Ich erinnere mich noch super gut daran, als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen bei Heinz Winkler im schönen Aschau im Chiemgau. Oh. Das war mein Highlight, dass wir uns immer Bio aufgenommen haben. Es gab nur eine Frau in der Küche, die war klassischerweise in der Patisserie. Also Astrid und ich haben immer Bio geguckt und haben dann irgendwie dazu auch Leckeres gekocht, gegessen. Und das, ich fand das immer so, so toll, weil das eben wirklich, wie du sagst, das waren einfach auch Gerichte, die so immer so einen kleinen Kick hatten, eben nicht Schulküche waren und ich fand, das war ein großartiges Format.
Ja, und es war so der erste Schritt, Also ich meine, heutzutage, ich bin leider da so ein bisschen, ich sage immer Foodporn-süchtig, weil ich dann auf YouTube mir diverse Köche gerne anschaue. Ich habe mir zum Beispiel vorgestern zum Einschlafen angeschaut, wie Paul Bocuse pochierte Eier in Rotwein macht. Das fand ich auch total spannend. Er sagt, sowas kommen nur Franzosen, Eier in Rotwein zu schlagen. Und
so. Ja, vor allem habe ich das noch nie gehört, dass man Kochvideos zum Einschlafen sich anguckt.
Nee, das ist wirklich, das habe ich
noch nie gemacht. Ich war so abends irgendwie, dann bin ich so dran hängen geblieben quasi. Dann musste ich das noch gucken, die 8 Minuten.
Sag mal, jetzt musst du mir das immer ganz kurz verraten, Sebastian. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Paul Bocuse pochierte Eier in Rotwein, wirklich nur in Rotwein oder gab es da irgendwie noch einen Kick?
Ja, der hat da irgendwie, also es ist auf Französisch und ich kann ja kaum Französisch, aber ich habe mir das so angeschaut. Ich fand es auch so lustig von der ganzen Ästhetik her, weil es so 80er Jahre war. Es war nicht so, es war noch nicht so glatt wie heute und diese ganzen YouTube-Köche. Der hat tatsächlich, glaube ich, Schalotten angeschwitzt und das mit ganzen Flasche, was war's? Irgendein Bordeaux abgegossen und hat da dann die 4 Eier rein und hat, was hat er dann noch? Ich weiß es das en Detail nicht, aber es waren dann wirklich, hat total schlimm ausgesehen.
Ja, das also, hätte man freiwillig nicht
mitgenommen. Aber auf der anderen Seite, ey, in Rotwein pochierte Eier von Herrn Bocuse muss gut sein.
Ja. Wahnsinn.
Nein, aber nochmal kurz zu Bio. Ich weiß, davor gab es so in den 80ern war es Max Inzinger oder so. Das war immer, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und dann hat man sich mir gedacht, ja, was, man hat nichts gelernt, aber Bio hat einem so die Angst genommen. Und das kam halt so über die Jahre. Und mir macht das total Spaß. Und jetzt habe ich Familie und ich lade auch gern Leute ein und koche dann irgendwas.
Was ist, Sebastian, was ist dein wichtigstes Küchenutensil?
Gute Messer. Ah. Glaube ich, ist das Wichtigste. Auch da habe ich mir dann irgendwann mal richtig schöne geleistet und die werden auch geschliffen.
Und hast du auch mal, ich ertappe mich nämlich auch immer so, weil gerade jetzt Black Friday und was alles so kommt, dass man da auch so ein bisschen shoppt. Man kann inzwischen ja uns älteren Herren auch mit Küchenutensilien eine Freude machen zum Geburtstag oder zum Weihnachten.
Ich bin da genau bei Sebastian. Ja. Also wirklich ohne... Also ich sag mal, man braucht ja nur erstmal für den Anfang 2 Messer, ein großes und ein kleines.
Ja.
Und wenn die nicht scharf sind und wenn du nicht ein gutes Schneidbrett hast, was nicht hin und her wackelt, dann kannst du eigentlich, hast du keine, das ist die Basis. Ja,
stimmt. Und dann macht's keinen Spaß.
Nee, ich habe mir nämlich neulich auch so einen Scheiß gekauft. Also erstmal wichtig fragen, was war so der größte Flop an Küchenutensil, was du dir mal zugelegt hast?
Ja, ein wahnsinnig schlechter Gurkenhobel, also ich glaube... Fingerkuppe weg und das Ding war total kaputt. Das war von einer Firma, die auch Kaffee anbietet.
Ah, okay. Wollt ihr wissen, was es bei mir war? Mhm. Es war so ein Avocado-Ausschaber, der die Avocado gleich in so längliche Streifen unterteilt. Ja, der größte Mist.
Man kann übrigens, da gibt es auch, habe ich sowas ähnlich, einen Avocado-Ausschaber, ich nenne es Esslöffel. Die Aufnahme ist sehr gut. Übrigens, was wirklich auch eine ganz, ganz, ganz schlechte Anschaffung war, das musste damals sein, war aber auch so, das kam so mit dem ersten Job und mit dem ersten Geld. Ich habe mir so einen Kaffee-Vollautomaten mal gekauft.
Ja, ganz schlimm.
Ja, gut. Und von so einer italienischen Firma. Und das war so, das waren die schlecht angelegsten 500 Mark damals noch. Überhaupt, weil der Kaffee war kacke, das Ding war dauernd kaputt, man musste dauernd das sauber machen. Und da ist jede Bialetti zum Schrauben viel besser. Ja.
Ich bin ja ein ganz großer French Press Fan, also diese Stempelkanne.
Ja, auch gut.
Ich gehe jetzt zu meinem Kaffeedealer meines Vertrauens, lass mir das auch richtig schön grob malen, den Kaffee eine French
Press. Das ist sowieso auch mit das Wichtigste, dass der Kaffee natürlich entsprechend eingestellt ist auf die Maschine oder die Kaffeezubereitung, die du gerade vorhast.
Absolut, ja.
Aber du kannst mit einem gemahlenen Espresso-Kaffee kannst du keine French Press machen.
Das stimmt. Sebastian, dein Weg zum Schauspielern war mehr als steinig. Wie oft hast du es probiert und wie oft bist du da nochmal durchgefallen durch diese Aufnahmeprüfung?
Ich habe 6-mal probiert und bin 5-mal durchgefallen. Beim 6. Mal hat es geklappt. Aber immer direkt. Also nie so.
Ich finde das großartig.
Normalerweise sind diese Prüfungen, also wir reden von staatlichen Schauspielschulen.
Ja.
Normalerweise haben diese Prüfungen so 2 oder 3 Runden und ich bin immer direkt rausgeflogen in der ersten. Ich durfte nicht mal in die zweite. Die dritte habe ich dann total glatt geschafft. Die sechste Prüfung habe ich dann total glatt geschafft.
Aber wo hast du dich immer wieder motiviert? Ich meine, fünfmal irgendwie. Also ich glaube, das hast du auch mal in einem Interview erzählt, der schlimmste Satz war, muss es denn unbedingt Schauspielern sein?
Ja, das war aber auch der beste Satz. Das war bei der fünften Prüfung in Essen an der Volkshochschule. Muss es denn unbedingt Schauspieler sein? Dann habe ich es für mich, dann habe ich die ganze Nacht von diesem Satz geträumt. Dann saß er da und habe dann irgendwann gesagt, ja, muss. Und wenn es nicht über diese staatliche Schauspielschule geht, dann muss das einen anderen Weg finden. Und ich habe dann irgendwie neu gedacht. Aber die Frage, glaube ich, die kam richtig, weil ich habe sie mir auch selber dann wirklich ernsthaft gestellt und habe dann auch was verändert. Ich habe dann irgendwann angefangen zu spielen und nicht nur einen Text laut aufzusagen.
Okay, ich wollte gerade sagen, was war denn das Problem? Weil du bist ja einer wirklich der am besten beschäftigten Schauspieler Deutschlands. Du drehst einen Film nach dem anderen. Also haben die denn nicht das Talent gesehen oder warst du wirklich so grottenschlecht?
Ich war wahnsinnig steif und laut und unlocker und nervös und ich habe nicht gespielt, das war's. Ich habe getönt, ich weiß auch nicht, was los war, aber es hat ja dann, irgendwann hat es geklappt. Aber ich bin in vielen Sachen der Spätzünder, also ich brauche immer ein bisschen.
Okay, aber das mit dem Kochen hat gleich am Anfang schon in jungen Jahren geklappt oder bist du da auch recht spät zugekommen?
Auch nicht immer, also ich habe schon auch das eine oder andere großartig versaut. Aber das gehört dazu. Da ist es ja kein Beruf, das ist ja nur Hobby. Da ist ja nicht so, das ist ja kein Lebensentwurf, das Kochen, sondern einfach nur eine begleitende Maßnahme.
Gibt es da irgendwie Parallelen zwischen Schauspielern und Kochen? Also hast du da Parallelen entdeckt?
Ja, beides sind kreative Handlungen. Und es gibt eine Art Drehbuch. Also es ist das Rezept oder stimmt. Also das schon. Also du hast eine Vorgabe, an die man sich halten muss, hast aber trotzdem auch deine künstlerische Freiheit, die nicht in der Vorgabe drinsteht. Ich glaube, diese Parallele gibt's auf alle Fälle.
Wie oft weichst du beim Schauspielern ab?
Das kommt drauf an, was man macht. Also nein, ich halte mich schon ans Drehbuch. Klar. Und es ist ja auch immer mit Regisseur oder Regisseurin ein enger Austausch. Wie weit kann man gehen? Es gibt natürlich Regisseure, die sagen, ja, komm, sei locker, mach hin, du kannst gern improvisieren. Das ist ein gut gemeinter Vorschlag, das Drehbuch. Und es gibt welche, die sagen, bitte ganz genau so. Und da musst du dich dann halt auch ganz genau dran halten. Also beim Eberhofer zum Beispiel die sind super geschrieben, die Bücher. Und du merkst auch, die sind rhythmisch gut geschrieben, die Dialoge sind gut geschrieben. Da kann es dann aber mal sein, dass wir am Set was verändern, weil irgendwie das Motiv ganz anders ausschaut, als wir uns das davor gedacht haben. Oder dass ganz oft, dass man auch Sachen weglassen kann, weil die selbsterklärend sind. Oder dass man sagt, naja, okay, bei dem Kostüm, das haben wir nicht gewusst, dass der sowas trägt, könnte man so einen Spruch nochmal drauf machen. Also das sind aber Kleinigkeiten. Ich halte mich schon dran.
Wie muss man sich denn das eigentlich vorstellen, wenn du so ein Drehbuch bekommst? Sitzt du dann schon schallend lachend zu Hause? Oder also hast du schon genau die Bilder im Kopf, wenn du so ein Drehbuch liest?
Mal ja, mal nein. Und dieses schallend Lachen kann schon mal passieren, dass wenn ich ein Buch kriege, dass ich lachen muss. Aber es ist eigentlich eine recht stille Sache. Und ich brauche immer so ein, zwei Mal. Also klar, beim ersten Mal versuche ich es auf einem Rutsch durchzulesen. Und was wollen die von mir? Oder was um was könnte es gehen? Und dann vielleicht nochmal eine Nacht drüber pennen und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal die eigenen Szenen genau anschauen. Und das sind oft ganz unterschiedliche Sachen, die einen triggern. Also man weiß dann vielleicht manchmal, wer ist der Partner. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein Buch bekommen für eine ZDF-Krimi-Geschichte und da spielt Milan Peschel die Hauptrolle. Und da muss ich dann sagen, wenn Milan Peschel die Hauptrolle spielt, ich habe alle Szenen mit ihm, dann bin ich schon sehr geneigt an das Buch generell rangegangen.
Ja, da hat man natürlich seine Favorites, ne? Du spielst, ja. Du bist, glaube ich, auch ziemlich eng mit deinem Kollegen aus den Eberhofern Krimi, mit dem Simon befreundet.
Ja, mit dem Simon, ja.
Ist es dadurch gekommen oder wart ihr vorher schon befreundet?
Wir haben 2006 haben wir zusammen, im Januar und Februar damals, uns das erste Mal zusammen gedreht. Das war Schwere Jungs. Das war auch mein erster Kinofilm über so eine Bobfahrergeschichte von der Olympiade 52. Und da haben wir uns kennengelernt und direkt gut vertragen, also total gut verstanden. Es gibt's ja manchmal so. Ich glaube, wir haben uns am Flughafen Tegel damals kennengelernt, weil wir beide damals noch in Berlin gelebt haben, was wir beide nicht mehr tun. Und es hat 5 Minuten gedauert und wir haben das erste Mal richtig blöd gelacht und war klar, wir zwei mögen uns. Und da haben wir uns auch während den Dreharbeiten richtig toll verstanden und dann ist es irgendwie dann doch wieder ein bisschen auseinandergegangen, weil wir nicht mehr gedreht haben. Und dann kam aber der Eberhofer, der erste 2012, die Dreharbeiten. Und von dem Moment an war das, das war dann wie ein Geschenk. Mhm. Weil mit dem verhalte ich mich eh so gut. Und es war nach 2, 3 Drehtagen klar, wir konnten nahtlos da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ja, so hat sie es durchgezogen. Und dann kamen ja nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch immer diese intensiven Kinotouren, wo wir 2 Wochen durch Deutschland und Bayern reisen. Und dann haben wir noch zusammen diese Doku, machen wir ja für den BR, wo wir mit dem Wohnmobil durch Bayern fahren und Leute treffen. Also das ist super.
Ja, auf Betzel und Schwarz kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber innerhalb des Koch-Genres ist es ja auch so. Ihr seid auch teilweise gut befreundet miteinander,
ja,
ihr Spitzenköchinnen und Köche, ne?
Ja, weil da ist ja einfach schon mal gleiches Interesse vorhanden und das sind alles Menschen, die ja auch so kreativ sind, die Genussmenschen sind. Das verbindet ja auch immer. Und so haben sich auch im Laufe der Jahre viele Freundschaften daraus ergeben. Mhm.
Kannst du dich noch erinnern, Sebastian, als du das allererste Mal so ein Buch von den Eberhofer-Krimis da auf dem Tisch hattest? Wusstest du gleich, dass das für mich persönlich als Zuschauer ein perfect match ist zu deiner Person, dieser Charakter?
Also ich habe, wie war das? Ja genau, ich habe das Buch bekommen und meine Agentin hat gesagt, du, da kriegst du ein Buch. Und dann hat sie gesagt, aber es ist halt schon wieder ein Polizist. Weil ich ja Tatort gemacht habe und Abschnitt 40 und ich gesagt habe, Mama, kein Polizisten. Und wir beide gesagt, und dann sagt sie, aber das ist wirklich sehr witzig, lies das mal. Und dann habe ich das so gelesen und habe gedacht, ja, das ist sehr lustig und das weiß ich auch, wie man das spielt. Also ich glaube, mir war sofort klar, wie der tickt. Hab aber auch so, soll ich das wirklich im Polizist wieder oder so? Und dann hat sie gesagt, du, jetzt beruhig dich. Hat sie gesagt, jetzt gehst halt erst einmal zum Casting. Und ich habe in dem Jahr Theater gespielt im Sommer. Also da war ich in Garmisch-Partenkirchen, habe ich mit meiner Frau Sommertheater gemacht und hatte noch einen anderen Film, den ich zu bewerben hatte und dann noch einen Tatort drehen. Da haben wir gesagt, jetzt geh erst einmal zum Casting. Es kann ja gut sein, dass beim Casting, dass die dich gar nicht wollen. Und dann hast du halt keine Ahnung, ob wir das auch wirklich im Herbst reinkriegen, weil du hast schon so viele Termine. Und das ist dann vielleicht, war es genau das, dass ich da total entspannt hingegangen bin. Und mir gedacht habe, ja, mal schauen, ob es klappt. Aber ich habe manchmal auch vor dem Casting, dass ich mich nicht zu sehr verlieben will in ein Buch und in eine Rolle, weil dann will ich es unbedingt haben und dann klappt es nicht und dann tut es umso mehr weh. Und dann war ich halt bei dem Casting und 2 Tage später kam halt ein Anruf, ja, die fanden dich schon ganz gut, das schaut ganz gut aus. Und irgendwann kam der Anruf, ja, die wollen dich eigentlich unbedingt haben, wir müssen nur gucken, das wird wahnsinnig krass von den Terminen her, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und eines Tages dann, ich habe schon gedacht, das funktioniert nicht, hat dann meine Agentin angerufen und gesagt, ja, die ersten 2 Wochen werden hart und es war echt so, ich bin nach Drehschluss zum Theater gebracht worden, bin dann in der Nacht noch da wieder hingefahren worden, dass ich am nächsten Tag wieder drehen kann und so. Und ich habe dann beim Drehen gemerkt, oh, das ist echt lustig. Also zum Beispiel, ich habe dann auch Leute kennengelernt wie ein Sigi Zimmerschied, den ich schon als Jugendlichen immer sehr bewundert habe. Und dann, aber es hieß immer, das ist ein ARD-Fernsehfilm, jetzt gucken wir mal. Und dass diese Story draus wird, das hätte ich nie gedacht.
Ja, es ist.
Und dass das so wichtig wird in meinem Leben.
9 Filme gibt's, glaube ich, ne?
Ja.
Und gibt's demnächst auch einen 10.
Nächstes Jahr werden wir wieder einen drehen.
Großartig.
Wahnsinn, ne?
Ja. Ja, ich finde, also.
Für die 10 Folgen.
Wie gesagt, für mich ein Perfect Match. Aber es ist ja witzig, dass du immer für Polizisten angefragt wirst, obwohl das ja in der Rolle, das ist ja nicht der Prototyp eines Polizisten, oder? Übrigens
beim Drehen, schon am 2. Drehtag, habe ich meinen Frieden gemacht und gesagt, habe ich zu mir selber irgendwann festgestellt, hey, das ist kein Polizist, Das ist ein Dorfscheriff.
Genau.
Das muss man westernmäßig sehen. Das ist der Sheriff von Niederkaltenkirchen. Das ist, und ich habe mir auch gedacht, wenn der Franz Eberhofer kein Polizist ist, dann wäre er Fahrlehrer. Dann würde er nämlich auch die ganze Zeit rumfahren in seinem Landkreis, schauen, was so los ist und seine Fahrschule sagen, fahr mal bei dem Bauern vorbei, da muss ich mal schauen, er hat sich ein neues Auto gekauft oder so. Ich glaube, das ist so darüber. Es ist, also er ist jetzt nicht der große staatstreue Beamte. Das ist der Franz sicher nicht. Er hat dann da auch so einen beruflichen Ehrgeiz, weil wenn er mal Lunte riecht, dann will er den Fall auch lösen. Aber er ist mehr Sheriff als Polizist.
Und immer schön so OKFs, Ortskontrollfahrten durch den Kreisverkehr.
Absolut, ganz wichtig.
Was ist der größte Unterschied denn zwischen der Eberhofer-Rolle und dir persönlich?
Ich hoffe, da gibt's ganz viele. Nein, also es fängt damit an, dass ich gerne in einer Großstadt lebe. Dass ich gerne andere Leute treffe. Dass ich gerne auf Feiern gehe. Also, das ist alles Sachen, die mag der Eberhofer gar nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass ich ein Ticken beruflich ehrgeiziger bin oder überhaupt ehrgeiziger in meinem Leben bin. Dass ich auch gerne mehr Sachen kennenlernen möchte. Ich reise zum Beispiel gerne. Auch das tut der Eberhofer ja nicht gerne.
Stimmt. Ich finde, es gibt aber auch durchaus Parallelitäten. Ich finde, ihr seid beide, Eberhofer und auch du, ihr seid so Kumpeltypen. Also mit euch wäre man gern befreundet, glaube ich.
Oder? Das sollen andere beurteilen. Ja, ich
aber beim reden wir mal über den Eberhofer. Beim Eberhofer ist das doch, also den im Freundeskreis zu haben, ist doch mega.
Ich glaube, dass der Eberhofer ein super Typ ist. Und ich glaube, was ja gute Bekanntschaften und Freundschaften ausmacht, wenn du mit denen ein Gespräch führst und was weiß ich, ein Jahr später trifft man sich wieder und kann nahtlos an dem Gespräch, kann das weiterführen. Ich glaube, das geht mir im Eberhofer. Hm. Du weißt, vorhin haben wir uns doch darüber unterhalten, obwohl es jetzt schon wieder 2,5 Jahre her ist. Aber das ist egal. Das ist so. Nein, ich glaube, dass der auch verlässlich ist und auf eine gewisse Art und emotional dich nicht anlügt oder so. Dafür, ich glaube, ist der Eberhofer ganz cool.
Das ist witzig, weil
und
das
er springt fest.
Ja, definitiv.
Ah, schon. Aber schon doch, vielleicht sind das die Parallelen,
Sebastian. Ja, leider, ja.
Es ist trotzdem witzig, dass in jedem Interview man wahrscheinlich, wenn man dich vor der Flinte hat oder vor dem Mikro hat, man diesen Eberhofer anspricht. Nervt dich das als Schauspieler eigentlich, wenn man immer auf eine Rolle so angesprochen wird?
Jein, also eigentlich nicht. Es ist toll, überhaupt diesen Erfolg zu haben. Und es ist dann natürlich auch so ein bisschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also wenn ich diese Rolle spiele und diesen Erfolg haben darf und wir dann 9 Kinofilme bisher gemacht haben, ist klar, dass ich da auch immer wieder drauf angesprochen werde. Es liegt an mir, dass ich auch andere Sachen mache und dass ich mich auch anders positioniere. Deswegen, der Eberhofer ist, das ist schon okay. Wenn die Leute aber sagen, hallo Franz, oder wenn ich begrüßt werde, na, heute gar keine Leberkässemmel dabei, ja. Da wird's dann schwierig. Ja, okay. Das passiert mir aber auch privat, also sind Sie nicht der Leberkäsepolizist. Und was zum Beispiel auch ist, wo ich sage, das wurde ich jetzt halt schon vor Eberhofer, aber seit Eberhofer dauernd in jedem Interview gefragt, wie ist das als Bayer in Hamburg? Oh. Wo ich sage, ja, ganz normal, das ist eine wahnsinnig tolle Großstadt und wenn ich ganz tolle Sehnsucht habe nach Bayern, dann hocke ich mir in ICE und fahre in 6,5 Stunden, wenn die Deutsche Bahn mitspielt.
Naja, ich habe das manchmal, ich werde ja auch oft noch auf den Tigerentenclub und sowas reduziert und deswegen interessiert es mich, Conny, auch bei dir. Möchtest du eigentlich, gibt es so Zeiten, wo du einfach dieses Köchensein mal irgendwo an Haken hängen möchtest und weil du wirst ja auch ständig nur belatscht.
Ja, das ist
Thema,
ja so ein bisschen
oder?
Wie auch bei, ich habe ja viele Mediziner in meiner Familie und das ist war immer schon früher so, dass immer gefragt wird, oh, war hier, ich habe hier ein bisschen Knie und ich habe ein bisschen Bauch und ich habe ein bisschen Kopf. Und hast du eine Idee, was das sein könnte? Und so ist es ja bei mir auch. Also es gibt ja kaum ein Gespräch, wo nicht irgendjemand mich fragt, sag mal, Conny, jetzt mit dieser Spaghetti, wie ist denn das jetzt? Soll ich da jetzt Öl ins Wasser machen oder nicht? Und so weiter. Und manchmal denke ich so, oh, das ist echt anstrengend. Aber irgendwie kann ich mich dann auch so schnell wieder dafür begeistern. Und dann merke ich plötzlich, dass ich viel mehr drüber spreche, als ich eigentlich vorher wollte. Also,
ja, eigentlich ist es ja auch eine schöne Bestätigung dessen, was man beruflich macht. Ne, wenn man
deswegen,
immer wieder
also ich glaube, das ist so, wie Sebastian auch gerade gesagt hat. Weißt du, du mach mich nicht nass, aber wasch mir den Pelz. Also von daher, das, ich habe mich da auch dran gewöhnt und irgendwie macht's auch Spaß.
Ja, und es ist ja auch so, dass 80% der Sachen, die von den Leuten kommen und wenn du so angesprochen wirst, total entzückend ist, total nett ist und ist doch super.
Stimmt, also, ich glaube, wir haben, was uns eint, wir alle drei, wir haben keine Assi-Klientel oder so, die uns beleidigt oder die jetzt einen Shitstorm nach dem nächsten beschert.
So ja, da habe ich aber einen ganz einfachen Trick, das mit dem Shitstorm, dass ich sage ja Fäkalorkan, um den zu umgehen. Ich bin bei keinem Social Media.
Stimmt, ich habe die auch nirgends gefunden, richtig.
Ja. Deswegen, da kann ich mir schon
mal. Ja, pass auf, weil du es nicht kannst oder weil du nicht willst?
Weil ich nicht will.
Okay.
Na, weil ich dann noch mehr Zeit vorm Rechner verbringe und ich vielleicht mir dann auch Sachen reinziehe. Aber was ich ganz lustig finde, jetzt, da kommen zwei Sachen zusammen. Eberhofer und Kochleidenschaft. Ein Cousin meiner Frau, der hat hobbymäßig der wohnt auf Mallorca. Und der hat hobbymäßig einen YouTube-Kanal gegründet, wo er kocht mit Freunden aus Mallorca. Das ist aber nicht sehr professionell. Und der hat mich mal halt gefragt, ob ich da mitmache. Dann habe ich gesagt, klar, beim nächsten Mallorca-Urlaub bin ich bei dir, dann kochen wir. Dann haben wir zusammen Parmigiana gemacht, alla Melanzane. Das ist, man sieht es dem Video an, es ist total nett gemacht und wir ratschen halt so beieinander und machen halt diesen Auberginen-Auflauf und alles ganz schön. Und da tatsächlich, und das hat mir meine Presseagentin zugeschickt, tatsächlich hat sich einer beschwert, was die Scheiße soll. Der Eberhofer soll verdammt nochmal Schweinsbraten oder Leberkäse machen, aber nicht so einen Auberginenscheiß.
Nein.
Daumen nach unten. Und dann haben wir gedacht, das ist wahnsinnig lustig, weil das ist so doof, dass alles so spät ist.
Das ist wirklich dämlich. Sebastian, wenn du es bellen hörst, es ist Nori.
Ich habe vor kurz gesehen.
Sorry, ja, ich weiß nicht. Irgendwie,
kein Problem.
Irgendjemand war an der Tür, es sind Glastüren und sie ist so ein bisschen territorial gerade.
Ja, ist gut, alles gut.
Hast du Tiere?
Nein.
Nein.
Ich habe einen Schwiegerhund, also meine Schwiegermutter hat einen Hund, der ist ab und zu bei uns mal.
Ja. Ich hoffe, sie hält jetzt die Klappe.
Nein, alles gut. Leid.
Sonst gebe ich ihr gleich
schon
noch einen
Zahn. Schön, wenn einer auf einem
Du hast vorhin das Format angesprochen, was ich auch sehr interessant finde, mit deinem Kumpel Simon Schwarz, Betzel und Schwarz, die Grenzgänger. Da begebt ihr euch auf, ja, spannende Reisen, kann man so sagen, ne?
Ja, das hat sich so entwickelt. Der Produzent Thorsten Berg hatte die Idee. Der kannte uns privat und hat uns auch ein bisschen bei den Kinotouren mal beobachtet. Er hat gesagt, ja, die zwei, die passen zusammen und auch mal ohne Drehbuch sie losschicken und interessante Leute treffen. Und das ist ja ein relativ simple Idee. Und dann haben wir die erste Staffel gemacht und hätten wir die zweite drehen wollen und dann kam der erste Lockdown von Corona. Und der BR hat gesagt, wir dürften drehen, wir müssen uns nur irgendwas Hygienekonzept einfallen lassen. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir jeder ein Wohnmobil hat. Und dann sind wir mit dem Wohnmobil durch Bayern gefahren. Und dann hat der BR gesagt, so ab jetzt bitte immer mit dem Wohnmobil. Und dann haben wir aber natürlich auch dann in den Jahren drauf natürlich nur ein Wohnmobil genommen. Das war 2020, das war noch zu einer Zeit, da gab es noch keine Tests, da gab es noch keine Impfung. Man hat nicht gewusst, wo das hingeht. Und jetzt fahren wir mit einem Wohnmobil, in dem wir da auch meistens wirklich schlafen und treffen interessante Leute. Also treffen Leute, die einen Reiterhof für gehandicapte Kinder hat. Oder wir haben einen schwulen Polizisten getroffen. Wir treffen Sterneköche. Wir waren mal beim Alexander Herrmann. Wir treffen Biobauernhöfe, solidarische Landwirtschaften. Das ist ganz toll.
Ja.
Wir waren bei Winzern, wir waren bei Obdachloseneinrichtungen. Also ganz verschiedene Sachen und machen dann da immer was. Und das macht echt Spaß.
Ja, ich habe da eine gute Adresse in Eppendorf für dich, wo ihr vielleicht mit eurem Wohnmobil demnächst auch
mal vorfahren. Die fahren ja nur durch Bayern.
Ab und zu mal nach Österreich oder mal nach Hessen oder Baden-Württemberg.
Okay.
Aber es ist leider vom BR.
Okay.
Aber vielleicht werden die ja mal uns erlauben, dass wir internationaler werden und es bis nach Hamburg schaffen.
Ja,
okay. Warst du mit dem Zusammentun, mit dem NDR zusammen.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Dann könnt ihr
mal vorher schon unterwegs sein. Warst du vorher schon ein Wohnmobiltyp eigentlich oder war das so die erste Berührung?
Ich hatte mal vor über 20 Jahren, hatte mein Bruder mal so einen ganz alten, selbst ausgebauten Renault Traffic Bus irgendwo erkauft und der hat mir dann zur Hälfte gehört und den hatten wir ein Dreivierteljahr, bis dann das Getriebe Tschüss gesagt hat. Und das war ganz lustig, aber dann eigentlich nie wieder und das macht echt Spaß. Und durch Corona haben dann auch wir in der Familie uns mal zweimal so ein Wohnmobil geleistet, also gemietet.
Mhm.
Und haben so Urlaub gemacht. Das war echt gut. Ich mag das gern.
Das glaube ich. Du machst jetzt mit deiner Frau auch eine ganz tolle Sache. Ich habe sie noch nicht gesehen. Sie ist nämlich ganz frisch auf Join, die Stinos. Das ist sowas wie eine Mockumentary. Erzähl mal ein bisschen, was ist das genau, was ihr da macht? Auch wieder sehr lustig.
Ja, es ist, da wird die Geschichte eines Ehepaars erzählt, die sehr ehrgeiz- und bedarfslos in einem Wohnblock in Spandau, also in der Berliner Vorstadt, leben. Beate und Robert. Beate ist eine sehr relativ schüchterne Frau, ganz ruhig, eine graue Maus, arbeitet als Kindergärtnerin. Er, also von mir gespielt, Johanna spielt die Beate, ist Security Service bei, also einfach Security beim Gericht, steht den ganzen Tag nur blöd rum. Und es wird deren Leben erzählt, so durchs Jahr in den verschiedenen Folgen, also von Weihnachten bis Weihnachten quasi. Und die wollen eigentlich in Ruhe vor sich hinleben, wäre da nicht die verrückte Umwelt. Also die verrückten Schwiegereltern, die total durchgeknallte Schwägerin, die Nachbarn. Und es werden so deren Alltag erzählt. Und es ist immer schwierig, da wirklich inhaltlich was zu erzählen. Aber es ist wahnsinnig lustig, weil, und es wird halt Mockumentary, es gibt diese Ebene der Interviews, wo wir diese ganzen Situationen, die wir erlebt haben, nochmal nachkommentieren, wie es uns da gegangen ist. Und ja, das haben wir letzten Sommer gedreht. Das war ganz eigenartig zu drehen, weil teilweise waren die Szenen, hatten fast schon sowas Dokumentarisches, weil die nie auf eine Pointe oder so hingearbeitet haben, weil die meistens dann in der Interviewsequenz ist. Und das ist jetzt letzte Woche angelaufen. Wir haben ein paar Folgen im Kino gesehen bei einer Premiere in München. Und das ist wirklich ganz lustig geworden.
Ich bin so gespannt, weil ich glaube, so nach der Beschreibung ist das hundertprozentig mein Humor und mein Ding.
Ja,
Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Hab davon auch irgendwie noch gar nicht so richtig mitbekommen. Deswegen sei hier jetzt mal ordentlich Werbung dafür gemacht, bitte. Ja. Also alle angucken. Auf Join ist kostenlos, soweit
Join,
ich weiß.
Es ist, man kann es kostenlos streamen auf Join. Super. Und es wird auch irgendwann, glaube ich, auf Sat.1 kommen oder Pro7. Ja. Da allerdings dann mit Werbung. Und die Folgen sind nur ein bisschen über 20 Minuten lang. Man kann es auch wirklich schön.
Das kann man an einem Abend wegbingen, oder?
Ja, absolut.
Großartig. Ja, wer jetzt sich mit deiner Person vielleicht noch nicht beschäftigt hat, sollte man vielleicht noch sagen, du bist auch mit Johanna Gehlen, also auch einer Schauspielerin, verheiratet. Hast du da vielleicht den ein oder anderen Dialog von zu Hause wiederentdeckt im Drehbuch, oder?
Nee, aber was wirklich lustig war, wir hatten, es war einer der letzten Drehtage, da hatten wir, das ist auch eine Szene, die ist ganz wichtig in der Serie, so einen richtig fetten Ehekrach. Und das ging, also, boah, das war wirklich lang. Das ging über viele Seiten mit viel, viel Text und richtig ausflippen und hin und her und was weiß ich. An dem Tag war es auch total heiß und haben eigentlich festgestellt, wie großartig das ist, dass wir mal so einen Krach auch einfach nur spielen durften, weil die Energie ist dann trotzdem draußen und das hat uns gut getan. Und der Streit, den konnte man endlich einmal erleben, ohne dass einem danach so doof geht, sondern dass man danach einmal richtig abgeklatscht, weil es alles gut gelaufen ist.
Das stelle ich mir total schräg vor, sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin vor einer Kamera zu streiten und das nur zu spielen.
Ja, aber wir haben uns ja auch über den Beruf kennengelernt und das ist, für uns ist es nicht so schräg.
Ist ja auch also nicht.
Wir sagen immer, wenn die Leute sagen, ah, wir könnt ja auch, dass ihr zusammen spielen könnt, dann sagen wir, ja, das ist doch viel leichter als Alltag zu haben. Wir müssen nicht die ganze Zeit organisieren, Kinder in die Schule, Kinder zum Fußball, hier was machen. Oh, hast du die Rechnung schon bezahlt? Ah, ich muss meine Schwiegermutter geschwind holen, was weiß ich, also was man den ganzen Tag so hat. Und sondern wenn wir drehen, dann machen wir etwas, was wir total gerne mögen. Alle kümmern sich um uns, wir müssen Text lernen und spielen. Also es ist für uns immer eigentlich total schön, dass wir diese Ebene halt auch haben in unserem Leben.
Es gibt eine schöne Struktur auch mal ins Leben, oder?
Ja, super. Ja, ohne Schmarrn. Du kriegst abends einen Zettel, wo dein nächster Tag quasi viertelstündlich aufgeschrieben ist, wann du was zu tun hast. Das ist toll. Das liebe ich sehr. So, du wirst da abgeholt, da musst du in die Maske, da ziehst du dein Kostüm an, die erste Probe ist um. Und das hast du bitte vorzubereiten. Also es geht, nein, das war, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du das mit deiner Frau zusammen machst. Ihr habt ja für ein Ende auch schon mal was gemacht mit, da ist ja nichts. Insofern muss es ja auch gut gelaufen sein, sonst hättet ihr es nicht nochmal gemacht. Aber wo, wenn ihr euch in so einer Schauspielerblase befindet, jetzt ihr beide als Person, wie muss man sich den Alltag bei euch vorstellen? Geht's nur um das Thema oder sagt ihr bewusst, nee, zu Hause hat aber die Schauspielerei thematisch nichts zu suchen? Oder wie arrangiert man sich da?
Also wir reden schon dabei was. Also wenn was läuft von jeweiligen anderen oder einer von uns beiden hat eine Theaterpremiere oder so, da wird natürlich drüber geredet. Oder wir reden halt auch um das Drumherum des Berufs. Du, ich habe jetzt ein Angebot bekommen oder was hältst du davon? Oder meinst du, wir könnten mit denen das so und so machen? Aber wir haben zwei Kinder, die kommen jetzt so in die Pubertät.
Und da gibt es andere Themen.
Nein, es ist ja auch wichtig. Also und auch für die soll das relativ normal sein. Das ist halt unser Beruf. Aber deswegen versuchen wir, oder was heißt versuchen? Wir brauchen es gar nicht versuchen. Deswegen ist es bei uns eigentlich auch hier ein stinknormales Entstino-Leben, das wir führen, für uns. Mhm. Und das sind genügend Sachen dabei, die nicht anders sind als bei anderen Menschen. Und die Schauspielerei ist jetzt dann auch nicht, dass wir da dauernd drüber reden.
Aber ich meine, ihr seid, du hast ja gerade schon gesagt, ihr besprecht mal Rollen, vielleicht seid ihr auch gegenseitig eure schärfsten Kritiker oder so. Hat Johanna mal irgendwie zu dir gesagt, nach einem Job, den sie vielleicht dann im Fernsehen gesehen hat, so, Sebastian, das war wirklich gar nichts? Also so richtig harte Kritik?
Ja,
harte,
das habe ich auch
Kritik,
gesagt. Ja, aber das habe ich schon davor gesagt. Und da hat sie gesagt, du hast recht. Nein, wo ich einmal einen Film gemacht habe und danach haben wir beide gesagt, ja, das war Schuss in den Ofen.
Okay. Aber da hängt dann nicht zwei Wochen der Haussegen schief.
Nee, ich will ja auch nicht, ich will ja ernst genommen werden. Ich brauche das, also oder Johanna ja auch, also wir reden ja ernsthaft miteinander. Das ist ja auch nicht beleidigend. Und es ist ja auch nicht so, dass man nach Hause kommt und so, jetzt kommt die große Kritikerin oder jetzt kommt es zur großen Kritik, sondern wir reden halt dann einmal drüber und dann sagt man so, ja, das ist ein Schmarrn. Oder es ist auch, ich habe auch schon mal was gehabt, wo ich gesagt habe, das brauchst du gar nicht anschauen.
Das vergessen wir. So schlimm?
Nein, was heißt so schlimm, so unwichtig? Also es ist dann auch hier, das kostet ja immer alles Zeit und dann lieber die Sachen mit schönen Sachen verbringen. Ja.
Conny, hat Rüdiger irgendwann zu dir mal schon irgendwie gesagt, das mag ich jetzt gar nicht, was du mir da fabriziert hast?
Nee, also Rüdiger, der isst alles.
Oh, und, genügsam.
Und ist auch immer begeistert von allem, was ich mache. Aber ich selber merke natürlich auch, also man kreiert ja auch viele Gerichte schon mal im Kopf vor und denkt sich dann, wie das schmecken sollte. Und dann ist es irgendwann im besten Fall eine Kreation, aber im schlimmsten Fall eben auch voll daneben. Also ich weiß noch wie heute, ich habe mal irgendwie die Idee gehabt, Stubenküken mit Kaviar zusammenzubringen. Und das war zum Beispiel auch ein Schuss in den Ofen.
Das eine meiner absoluten Lieblingsgags war In vier Hochzeiten und ein Todesfall, wenn ihr euch noch erinnern könnt an diesen Film.
Dunkel.
Und da ist doch ein schwules Paar und einer stirbt mit einem Herzinfarkt. Und dann gibt es eine ganz rührende Szene, wo sein Freund die Trauerrede hält. Und dann sagt er irgendwann, wir alle erinnern uns an seine verrückten Klamotten und an seine Kochexperimente. Das Rezept für Ente à la Bananen hat er hoffentlich mit ins Grab genommen.
Ja, auch eine
Gewalt. Da wird es einem schon schlecht, wenn man das hört. Das ist für mich der Platzhalter für misslungene Kreation.
Ja, es ist wirklich ein bisschen ekelhaft, da hast du recht. Was zauberst du denn mal für deine Fall? Das ist auch immer ich weiß, ich habe die Frage schon vielen unserer Gäste gestellt, aber ich finde die so wahnsinnig spannend. Was zauberst du, wenn du Gäste hast und du willst sie richtig beeindrucken mit deiner Kochkunst? Was kommt da so auf den Teller?
Ja, also meistens versuche ich irgendwelche Schmorgerichte, also ein Bœuf Bourguignon oder Lamm oder sowas zu machen.
Okay.
Und ich versuche dann meistens irgendwie mit einer, schon als Starter irgendeine selbstgemachte Brühe, also entweder eine Hühnerbrühe oder eine richtig kräftige Rindsuppe, so in die Richtung gehen und dann. Aber es kommt ja auch drauf an, sind es Fleischesser zum Beispiel. Das ist ja dann auch immer wieder eine Sache. Was ich sehr gern mache, sind auch so eine Bouillabaisse oder sowas. Ich gebe zu, wenn ich Gäste habe, mache ich selten was so à la minute ist. Also gut, was anderes, wenn man mal grillt.
Klar. Oder so. Aber wenn man was vorbereiten kann,
ja, und dann ist es schon ein bisschen safer. Ich mag diese Schmorgerichte auch immer sehr gern. Ich mag so Sachen.
Ja, gerade in dieser Jahreszeit finde ich das einfach großartig.
Ja, genau. Oder mal so ein Reh-Ragout oder sowas.
Ja,
also an Weihnachten koche ich die drei Tage. An Heiligabend gibt es tatsächlich bei uns immer Papas Bolognese. Das wollen auch die Kinder so. Das ist Tradition bei uns. Und dann am ersten oder zweiten Tag, da kommen dann auch Gäste, machen wir meistens eine Ente. Und am 2. März gibt es dann meistens die Fischsuppe.
Oder echt, Muscheln, du kochst was. Alle 3 Tage?
Krass. Ja, aber man kann ja zum Beispiel eine Bolognese und den Grund für die Bouillabaisse, den Grundsud, den kann man ja vorbereiten und einfrieren oder so. Ja. Und dann ist es auch gar nicht so. Und außerdem bin ich dann von diesem ganzen Deko-Wahnsinn und sonstigen Scherereien, bin ich auch immer, ich muss leider in die Küche.
Ja, aber Mensch. Super Ausrede, oder? Ja, das ist hervorragend, na klar, logisch. Wenn du mit dem anderen Zeugs nichts anfangen kannst. Und in der Küche guckt man dir ja wahrscheinlich auch nicht minutiös auf die Finger, da kannst du dann vielleicht auch mal.
Nein, und das ist noch ganz toll. Also zum Beispiel meine Schwiegermutter oder überhaupt meine Schwiegereltern, die freuen sich dann voll, dass ich koche und die sind da total dankbar. Also es ist auch ganz lieb. Also. Und die Christine Nöstlinger hat mal gesagt, dass sie Hausarbeit hasst, außer Kochen, da wird man immer so schön gelobt.
Ja, und man kann schon ein bisschen Wein probieren und kann sich eigentlich ja, genau. selber schon in die richtige Stimmung zaubern. Musst du auch alle Tage kochen, Conny?
Nee, ich koche immer nur für Heiligabend. Da kommen Freunde und Familie. Und am 1. und 2. Weihnachtstag, ich bin ja so ein armes Scheidungskind, dann gehen wir einmal zu meiner Mutter und einmal zu meinem Vater. Und da gibt es dann meistens Fondue. Meine Mutter kocht auch richtig gut. Die macht auch gerne irgendwie große Vögel und solche Sachen. Also das ist ganz entspannt.
Okay. Und bist du ein früh in Weihnachtsstimmung kommender oder?
Nein.
Je später, desto besser für dich wahrscheinlich.
Da waren die Kinder ganz, ganz klein. Also da war mein Sohn 2,5 und meine Tochter noch kein Jahr, wo sie das noch gar nicht so mitgekriegt haben mit Weihnachten und mit Advent. Und dann waren wir den ganzen, also von Mitte Dezember bis Mitte Januar waren wir einen Monat auf Sansibar. Aha. Und haben uns da eine Hütte am Strand und waren mehr Zeit da und dann waren wir auch noch in einem kleinen Hotel. Und es war eins meiner schönsten Weihnachten, weil es gab keinen Advent, es gab gar nichts. Aber am 24. abends dann war total nett in diesem Hotel, Restaurant, haben sie ein bisschen dekoriert und eine afrikanische Band hat gespielt. Und ich habe gesagt, boah, ist das schön, der ganze Advent und dieses ganze Glühweinzeugs. Und irgendwann finde ich dann auch diese Weihnachtsaromen mit zu viel Zimt und so gehen ja dann auf den Keks. Das geht nicht mehr, weil die Kinder wollen natürlich ihren Adventsablauf haben und das verstehe ich auch, das habe ich ja auch gewollt, aber ich fand das super damals. Ja. Weihnachten selbst ist gut, aber ich finde zum Beispiel, wo ich heulen könnte, wenn im September die ersten Lebkuchen im Supermarkt stehen.
Ja, finde ich auch schlimm. Ja, das ist schlimm. Ja, das ist richtig.
Und man hat noch Glück, dass da noch ein paar Halloween-Ständer stehen. Aber wenn Halloween rum ist, dann ist alles so. Dann kommen die Adventskalenderberge. Nein, da stehe ich nicht drauf.
Ich hatte ja mal die glorreiche Idee, da kannte ich allerdings so Dubai und sowas noch nicht so gut, die Arabischen Emirate, hatte ich mal die gute Idee, an Weihnachten nach Dubai zu fliegen, um dem ganzen Trubel zu entkommen. Das war ein voller Schuss in den Ofen, weil da ist richtig heftig Weihnachten. Da kommt der Weihnachtsmann.
Wahrscheinlich so ein kitschiges Ami-Weihnachten.
Oh, hör auf, du, da kommt der Weihnachtsmann. Ich weiß es noch genau, an Heiligabend kam der Weihnachtsmann mit einem Speedboat an den Strand gefahren und hat an uns Geschenke verteilt, wie wir da in der Sonne lagen und uns gesonnt haben. Das war also, das kann ich nicht empfehlen.
Gut, aber ich war mal 8 Stunden in Dubai beim Umsteigen und bin dann so ein bisschen, sind wir in die Stadt rein. Und da will ich nie wieder hin.
Ja, ist halt eine Retortenstadt.
Absolut.
Aber immerhin, das Wetter ist schön.
Das stimmt auch.
Wieder. Das stimmt.
Sebastian.
Aber hier kommt jetzt auch schon ein bisschen Sonne raus. Also jetzt hören wir mal auf, rum zu meckern.
Also da kann
man. Wie nennt man das Helle am Himmel?
Dann haben wir doch jetzt die Schlechtwetterphase perfekt überbrückt, können jetzt einen schönen Spaziergang draußen machen. Hast du eigentlich drehfrei oder wie sieht's aus bei dir heute?
Ich habe das Jahr eigentlich, drehfrei habe ich dieses Jahr. Ich habe noch ein Casting. Was ich aber entspannt angehe, weil ich schon besetzt bin.
Ich wollte gerade sagen, jemand wie du muss noch zu einem Casting?
Ja, ab und zu ja.
Echt
das
jetzt?
Das ist aber dann auch oft, das nennt man Konstellationscasting. Passen die zusammen oder
okay.
So? Das finde ich aber auch richtig. Also gut. Es ist halt so. Ja. Nein, ich spiele im Dezember tatsächlich nochmal 14 Mal am St. Pauli Theater. Das Stück 1:22 vor dem Ende.
Ah, das ist schön. Da spielen ja viele von euch. Habe ich einen Olli Mommsen neulich auch schon gesehen und einen Stefan Grossmann und so. Das ist
mit
ja immer.
Zwei, also mit dem Grossmann spiele ich in dem Stück und mit dem Olli Mommsen und mit dem Grossmann spiele ich auch in einem anderen Stück. Also
das ist ein Traum.
Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr nochmal.
Das wäre schön, ja.
Als Olli bei uns war, wollten wir nämlich auch. Da hat er auch gespielt.
Ja.
In Hamburg. Und
hat er, glaube ich, die heiße Ecke oder irgendwas.
Ja, da müssen wir auch nicht.
Nebenan hat er gespielt.
Ach, nebenan, richtig, so war's.
Und wir spielen auch Das perfekte Geheimnis, aber jetzt im Dezember, 1:22. Das sind Stefan Grossmann, Nadja Petri und ich. Und es geht um einen Selbstmörder, der Besuch vom Tod bekommt.
Oh.
Und es ist aber eine Komödie.
Cool, das ist hervorragend. Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass du noch nie in Eppendorf bei einer CP im Restaurant warst?
Nein, ich war da noch nicht.
Das ist mega cool.
Sebastian, das müssen wir nachholen.
Ich verspreche es.
Ich lade dich jetzt hiermit offiziell ein.
Wow.
Dennis wird dir nachher meine Nummer weitergeben. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir, wenn du jetzt sowieso da bist, du es einen Abend einrichten kannst. Oder auch
ich komme sehr gerne vorbei.
Freue ich mich.
Sehr, sehr gerne.
Dann würde ich dir auch mein neues Buch, darüber haben wir nämlich noch nicht gesprochen. Ich habe nämlich ein neues Pasta-Buch, Polettos Pasta Passione.
Richtig.
Ist nämlich jetzt auch raus und da sind auch, natürlich gibt es da auch wunderschöne Geschichten mit unterschiedlichsten Pasta-Zubereitungen und eine Pasta-Party, ein Kapitel und das würde ich dir dann auch noch on top geben, dann weißt du wenigstens, was du nach Weihnachten kochen kannst.
Fantastisch, da freue ich mich wahnsinnig drüber.
Das hört sich gut an. Und wenn ihr da draußen das alles nachvollziehen wollt, wir stellen euch den Link zur neuen Serie, zu den Stinos von und mit, mit Sebastian Betzel und natürlich auch das Buch von Frau Poletto in die Shownotes. Klickt da einfach mal drauf, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Sebastian,
wir werden das Pasta-Buch verfilmen.
das wäre eigentlich auch mal eine geile Idee.
Super Idee. Immer schön al dente, würde ich sagen, ne?
Ja.
Da haben wir dann auch schon den Titel.
Nicht Schweinskopf al dente, sondern Pasta al dente.
Ja, stimmt.
Es ist schön, dass das geklappt hat, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich habe mich sehr gefreut und freue mich noch mehr auf ein Wiedersehen.
Ja, dann wird's.
Sag mir Bescheid, dann bin auch ich mit dabei. Ganz herzlichen Dank, eine schöne Weihnachtszeit. Grüße an Johanna und ich habe ja schon ein bisschen gesagt, mach mal Werbung. Wir hätten sie auch noch gerne mal als Podcast-Gast hier. Vielleicht klappt das ja.
Ich kann euch wärmstens empfehlen, das werde ich jetzt dann gleich tun.
Das ist sehr lieb von dir.
Super.
Also demnächst hier bei Iswas Hase auch,
vielen Dank, ja,
auch Johanna Gehlen. Großartig, danke dir. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, Sebastian. Tschüss. Ciao.